Elia, mein Gott ist Jahwe. Diese Bedeutung trägt der Name Elia und dieser Name ist Programm, wie wir gleich sehen werden. Ich freue mich, dass viele gekommen sind. Ich will auch die Kinder heute ganz besonders begrüßen. Es werden von Mittwoch zu Mittwoch mehr. Sehr gut, ich versuche es besonders spannend zu machen, dass ihr auch richtig was mitnehmen könnt. Okay? Also für die Erwachsenen natürlich auch, aber auch für euch Kinder. Es ist ja wunderbar, wenn man schon in so einer Geschichte drin ist, die ihr alle auch gut aus euren Kinderbibeln kennt, hoffentlich. Elia, mein Gott ist Jahwe. Das ist die Namensbedeutung. Und ich weiß nicht genau, was der Apostel Jakobus gedacht hat, als er in seinem Brief in Kapitel 5, Vers 16 schrieb, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Weil wenn ich an Elia denke, dann denke ich an das genaue Gegenteil von mir. Elia, einer der großen Helden des Alten Testaments. Und am liebsten würde ich sagen, nein, Elia, ein Mensch von einer völlig anderen Art wie ich. Ein Mensch, der sich dem Antichrist-ähnlichen Ahab mutig entgegenstellt. Ein Mensch, der betet und 3,5 Jahre regnet es nicht. Ein Mensch, der von Raben mit Brot und Fleisch versorgt wird. Ein Mensch, der Brot oder Mehl aus himmlischen Welten empfängt in einem Topf und Öl aus irgendwelchen Welten. Es ist einfach da. Elia, ein Mann, der einen toten Jungen zum Leben erweckt. Elia, der sich den großen Showdown bietet mit diesen 450 Baalspriestern auf dem Karmel. Elia, der 17 Kilometer von Karmel nach Jezreel rennt und dabei noch Ahabs Pferde überholt. Ich weiß nicht, ob er ein paar Abkürzungen kannte oder wie er das gemacht hat, aber ein Mensch, der fit gewesen sein muss. Elia, ein Mann, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht auf dem Karmel redet. Elia, ein Mann, der lebendig in den Himmel aufgenommen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich nicht danach, wenn ich das lese und mich in diesem Spiegel dieses Helden Gottes sehe, als Samuel, ein Mann in derselben Art wie Elia. Ich fühle mich irgendwie unbrauchbar mit meinem Alltag, in meinem Geschäft, das ich Tag für Tag tue. Ich weiß nicht, was du heute so den ganzen Tag gemacht hast, aber vermutlich nicht 450 antichristlichen Propheten entgegengestellt oder andere Dinge. Wahrscheinlich hast du heute vielleicht geputzt oder irgendwelche Dateien ausgefüllt oder irgendwelche Briefe geschrieben. Gewöhnliche Dinge des Alltags eben. Ich sehe ein paar Nicken, wahrscheinlich habe ich genau einen Tag getroffen heute. Und gleichzeitig, ihr Lieben, Elia, ein Mann, der so menschlich ist, auch fehlbar ist. Ein Mann, der sich sogar den Tod herbeiwünscht, der sterben möchte. Ein Mann, der völlig am Ende seiner Kräfte ist. Und da sehe ich mich dann schon eher wieder, in diesem Elia. Elia, ein Mann aus Fleisch und Blut wie wir, aber ein Mann mit einem unerschütterlichen Gottvertrauen. Das war das, was ihn ausmachte, das ihn zu einem so effektiven, einem so überaus brauchbaren Werkzeug in Gottes Hand machte. Und dabei, ihr Lieben, waren die Zeiten, in denen Elia lebte und wirkte, schlecht. Ich würde sogar sagen, enorm schlecht, vielleicht sogar katastrophal. Sie waren mehr oder weniger der Tiefpunkt in der Geschichte der Könige Israels. Sie waren so schlimm, dass Elia dachte, er wäre der einzige übrig gebliebene Jahwe-Jünger, Jahwe-Gläubige in Israel. Ich hatte letzte Woche von 500 übrig gebliebenen gesprochen. Das habe ich so aus meiner Erinnerung gesagt. Dann kam jemand auf mich zu und sagte, Moment mal, die Zahl stimmt doch gar nicht. Und es stimmt, es waren 7000, also doch ein paar mehr, die Gott sich übrig ließ. Tut mir leid dafür, wenn wir nächste Woche uns genauer anschauen. Elia, er ist wirklich in einer Zeit, in einer antichristlichen Zeit, würden wir es sagen. Damals hätte man in einer antigöttlichen Zeit vielleicht gesagt, groß geworden. Und seine Tage sind böse. Das ist auch unser erster Punkt gleich. Wir sind mittlerweile bei gut einem Drittel der Geschichte der Könige angekommen. Hier ist der König Ahab. Ich bitte die Grafik auch einmal einzublenden für die Zuschauer zu Hause, wenn noch nichts passiert. Darum wurde auch extra gebeten. Vielleicht kann man da immer wieder auch wechseln. Wir sind etwa bei einem Drittel angekommen. Ahab, er lebt parallel zu den Königen Asa und Josaphat. im Südreich, in Juda. Und Ahab herrscht, wie wir gleich sehen werden, für 22 Jahre über das Reich Israel. Wenn wir uns noch einmal die Karte anschauen, die im Kopf zu haben, hilft enorm. Wir werden heute wieder ein bisschen Kartenarbeit machen. Hilft wirklich sehr, um diese Geschichte zu verstehen. Wir haben letzte Woche gesehen, es waren kleine Reiche. Juda kaum größer wie der Ostalbkreis. Vielleicht wie der Ostalbkreis und der Rems-Murr-Kreis zusammen. Aber es ist nicht groß. Das sind vielleicht 40 auf 50 Kilometer im Ausmaß. Israel etwas größer und vor allem zur Regierungszeit Ahabs, seltsamerweise sehr erfolgreich. Israel, das Nordreich, breitet sich aus, zieht hier noch in das Reich Moab mit immer weiter hinunter und breitet sich auch in den Norden etwas weiter aus. Aber die Tage sind böse, denn Ahab, er ist mehr oder weniger das personifizierte Böse in Israel. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Ahabs Vorgänger im Nordreich Israel nicht gerade einen sehr guten Ruf hatten und das zu Recht. Es waren nicht gerade fromme Schuljungen, sie hatten ziemlich, ziemlich üble Dinge gedreht. Jerobeam, er stellt zwei Götzen auf. Nadab, er lebt einfach in den Sünden seines Vaters weiter. Baasha, er ist ein Königsmörder. Ela liegt besoffen in seinem Palast herum und wird ermordet. Simri, er herrscht ganz genau 7 Tage, der arme Mann, bis Omri kommt und ihn wieder wegtreibt. Und von Omri schon, dem Vater Ahabs, heißt es, Omri trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger. 1626. Und jetzt kommt wie ein Schatten des Antichrists höchstpersönlich Ahab auf die Bühne. 1. Könige 16, Vers 29. Im 38. Regierungsjahr des Königs Asa von Juda wurde Ahab ben Omri, dieses ben Omri, ben heißt Sohn, also immer wenn ihr es in euren Bibeln findet, den Ben, dann ist es kein Eigenname, sondern heißt Ahab Sohn des Omri, König über Israel und regierte 22 Jahre in Samaria. Ahab ben Omri trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger und tat, was Jahwe missfiel. Nicht genug, dass er an den sündhaften Gottesdiensten von Jerobeam ben Nebat festhielt. Er heiratete auch noch Isabel, eine Tochter des Sidonierkönigs Etbaal. Er ging sogar so weit, dass er dem Götzen Baal diente und sich vor ihm niederwarf. In Samaria hatte er ein Baalshaus gebaut und errichtete nun noch einen Altar für ihn. Außerdem ließ er eine Aschera aufstellen und tat noch vieles andere, womit er Jahwe, den Gott Israels, schwerer beleidigte als alle Könige Israels vor ihm. Das ist Ahab und es ist wirklich keine positive Beschreibung. Vermutlich hat die Könige vor ihm zumindest hin und wieder mal das Gewissen in ihnen ein bisschen gerüttelt und gesagt, mach vielleicht nicht ganz so schlimm weiter. Niemand seiner Vorgänger hatte Jahwe ganz abgelehnt. Sie hatten eine pragmatische Religion eingeführt, aber Jahwe war immerhin noch mit dabei. Niemand von ihnen hatte Baal und die Aschera wirklich selbst angebetet. Sie hatten es geduldet, aber nicht selber ihnen gehuldigt. Ahab aber, er tut es. Ahab, er hasst die Sünde. Er verirrt sich nicht in sie. Er liebt die Sünde. Entschuldigung, er liebt die Sünde und er hasst Jahwe von ganzem Herzen. Antichrist wirft seine Schatten. Und diese Herzenshaltung, diese tiefe Feindschaft gegen den lebendigen Gott seiner Väter bringt ihn dazu, Vers 31, was wir gerade gelesen haben, geradezu einen Hochzeitspakt mit dem Teufel persönlich einzugehen. Er heiratet Isabel, die Tochter des Sidonierkönigs. Sidon, ein anderer Name für Phönizien, ist dieses Reich. Israel war schon zur Zeit Davids, zur Zeit Salomos, sehr, sehr eng verbunden mit den Phöniziern. Die Phönizier waren ein kleines Land, aber eine absolute Hochkultur. Ich hatte es bereits gesagt, sie beherrschten die gesamte Mittelmeerschifffahrt. Sie waren es, die unsere Buchstaben erfanden. Also wirklich eine Hochkultur vom Feinsten, absolut bewandert im Schiffsbau. Und zur Zeit Davids und Salomos zumindest Jahwe mehr oder weniger treu. Aber zur Zeit von Ahab trieben sie die schlimmsten Baals- und Aschera-Kulte, die es überhaupt gab. Und Ahab, er heiratet Isabel. Und Isabel, sie ist nicht nur aufgewachsen im Baalskult, sie bringt die Weltanschauung Baals mit. Ihre gesamte Realität, wie sie deutet, ist in der Schablone des Gottes Baals gemünzt. Und sie bringt Baal mit und nicht nur das, sie bringt die Evangelisten Baals mit, nämlich hunderte Baalspriester. Das wissen wir aus anderen Texten, aus den Chroniken und später aus Kapitel 18 und 19 aus 1. Könige. Hunderte Baalspriester kommen mit und diese Baalspriester, sie genießen freie Kost und Logis in der Cafeteria des Palastes. Sie gehen da ein und aus, sie werden von Isabel versorgt und sie predigen diesen Baalskult im gesamten Volk und errichten es zur öffentlichen Staatsreligion. Nicht nur, dass Isabel Baal mit in die Ehe bringt und mit nach Israel bringt und ihre Evangelisten Baals mitbringt. Nein, sie hat in der Ehe auch noch die Hosen an. 1. Könige 21, Vers 25. Wir greifen ein bisschen vor, um dieses Bild hier zu vervollständigen. Hier geht es im Kontext um Nabots Weinberg, wo Ahab weinerlich auf dem Sofa liegt, weil er nicht bekommt, was er will, wie ein kleines Kind, das das Spielzeug gerade nicht bekommen hat. Und wer ergreift dann die Initiative? Das ist Isabel, seine Frau. Und was lesen wir in 21, 25? In der Tat gab es keinen, der sich wie Ahab dazu hergab, Böses vor Jahwe zu tun. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Isabel hat die Hosen an. Und sie schiebt Ahab vor sich her, wie ein Schuljung, und hat ihn völlig in ihrem Griff. Isabel, sie ist nicht nur hinterlistig, sie ist heimtückisch. Wir werden nächstes Mal in Kapitel 18 lesen, wie sie hunderte Propheten Gottes abschlachten lässt, töten lässt. Und so schließt Ahab geradewegs diesen Pakt mit dem Teufel durch diese Ehe. Denn was ist der Baalskult? Er ist nichts anderes wie die Anbetung Satans. Das steckt hinter jeder falschen Religion, hinter jedem Götzenbild. Menschen, die sich völlig in die Kraft, in die Gegenwart Satans begeben, ihn anbeten. Und damit ins große, große Chaos gestürzt werden. Ahab aber, 31b, er heiratet nicht nur Isabel. Übrigens Isabel, die Tochter von Et-Baal, auch dieser Name ist Programm, da steckt schon der Name Baal drin in ihrem Vater. Nein, Ahab, er betet selbst Baal an. Er feiert Gottesdienst für Baal. Außerdem, die Verse 32 und 33, reißt Ahab auch noch das ganze Volk mit. Die Menschen, sie strömen in diesen Tempel und sie beten Baal an. Und lass uns im Hinterkopf behalten, was der Baal- und Aschera-Kult in Wirklichkeit war. Die Tempel waren Prostitutionsstätten. Dem Fruchtbarkeitsgott wurde gehuldigt, indem die Menschen es wild miteinander trieben. Da waren Prostituierte angestellt, Männer wie Frauen. Wir können uns das nicht vorstellen. Die Figuren, die gefunden wurden, waren zutiefst sexualisierte Figuren. Und was dort passierte, nebenbei auch neben den verschiedenen Opferritualen, also da waren Menschenopfer, es war furchtbar, kaum auszumalen. Und jetzt sehen wir in den Versen 34 und im Vers 34, wie offen Ahab und mittlerweile das ganze Volk Gott ablehnt. Was passiert? Das Reich Ahabs, das hat sich ausgebreitet bis hinunter nach Jericho, in diese Gegend. Jericho liegt aber seit vielen Jahrhunderten in Schutt und Asche. Josua, er hat sogar einen Fluch ausgesprochen in Josua 6, dass wer auch immer es wagen sollte, Jericho wieder aufzubauen, dessen Kinder werden sterben müssen. Und was lesen wir? Vers 34. In Ahabs Regierungszeit baute Hiel aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf. Als er die Fundamente legte, kostete ihn das seinen ältesten Sohn Abiram. Und als er die Torflügel einsetzte, kostete ihn das seinen jüngsten Sohn Segub. So erfüllte sich das Wort Jahwes, das er durch Josua ben Nun hatte sagen lassen. Der Text lässt offen, ob diese beiden Söhne als Gericht Gottes starben. Manche Ausleger gehen von der Sprache hier davon aus, dass er seine Söhne auf dem Altar selbst opferte. Wir wissen es nicht genau, einerlei, wie rum es ist. Hier sehen wir diese offene, bewusste Ablehnung von Gott und seinem Wort. Ganz, ganz offen. Wenn so ein Fluch ausgesprochen wird und eine Stadt seit Jahrhunderten da niederliegt in Staub und Asche, dann spricht sich das rum, dann wissen die Menschen, warum diese Stadt nicht aufgebaut wurde. In Ahabs Zeit lehnen die Menschen ganz offen Gottes Wort ab. Genau umgekehrt, sie tun sogar genau das Gegenteil dessen, was Gott sagt. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Ahabs Zeit, es sind böse Tage. Aber heilsgeschichtlich gesehen, ihr Lieben, müssen wir sagen, alle Tage sind böse Tage. Es ist interessant, aber der Mensch hat die Tendenz, seine Zeit, in der er jetzt gerade lebt, als negativste oder sehr negative Zeit zu sehen. Und die Zeiten früher zu verklären und emporzuheben. Interessanterweise, wenn man mit älteren Leuten redet, auch wenn sie es noch so schwer hatten in ihrer Kindheit, Senioren werden eigentlich immer erzählen, wie schön es war. Ist auch eine schöne Sache, vielleicht vergessen wir einfach die schlechten Dinge, ist ja auch gut, wäre irgendwie schade, wenn es andersherum wäre. Aber die jetzige Zeit, in der man lebt, die jetzigen Probleme, in denen man steht, die jetzigen Herausforderungen scheinen irgendwie die schlimmsten zu sein. Und ja, die Tage sind böse. Philosophische Anschauungen über die Welt verändern sich, politische Ideologien verändern sich, der Götzendienst ändert sich. Jetzt gerade ist er lange nicht so offensichtlich wie zur Zeit Ahabs. Und ich weiß nicht, mir fällt es schwer zu sagen, sind wir eher gerade auf dem Jerobeam-Level im 21. Jahrhundert oder schon auf dem Ahab-Level, dem Endgegner. Ich weiß es nicht, aber unsere Tage sind böse, definitiv. Ein Großteil unseres Volkes lehnt Gott ab. Auch wenn wir kaum materielle Götzen sehen, hin und wieder wird vielleicht ein Buddha irgendwo im Garten stehen, so sind es die immateriellen Götzen, die heute überall sind. Körperkult, Gesundheitswahn, Wohlstand, Sexualität und so weiter. Diese Dinge werden heute angebetet in den Tempeln der Anbetung, in Stadien, in Kaufhäusern und so weiter. Und wir sehen, genau wie zur Zeit Ahabs, wo dieses Wort Gottes über Jericho offen abgelehnt wird und genau das Gegenteil getan wird, auch wenn es offensichtlich ins Verderben führt. Beide Söhne sind tot. Genauso erleben wir auch heute, wie die offensichtliche Ordnung Gottes abgelehnt wird. Ich glaube, ich brauche euch diese Dinge nicht zu nennen. Wir sehen sie, wenn wir die Tageszeitung öffnen. Die biologische Geschlechtlichkeit wird abgelehnt. Familien, stabilisierende Familien werden zu ersetzen versucht. Ablenkung und Zerstreuung in einer Generation und der jungen Kinder gerade, die offensichtlich zerstörerisch sind. Die beiden schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, Ungeborene und Alte, werden durch Abtreibung und Euthanasie getötet und so weiter. Wir könnten diese Liste wirklich weiterführen. Und wisst ihr, was die Reaktion vieler Christen ist? Ich würde sogar sagen, der meisten Christen und mit Sicherheit auch schon mal deine Reaktion: gelähmte Betroffenheit. Vielleicht Pessimismus und Sprachlosigkeit, zumindest in der Öffentlichkeit. Zu Hause wird dann gewettert, wie schlimm das alles ist. Und ihr Lieben, was ist der Dreiklang der christlichen Lehre nach dem Neuen Testament? Pessimismus, Betroffenheit, Sprachlosigkeit? Was sagt Paulus? Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich glaube, wir vergessen oft, wenn wir in unsere Zeit schauen, wie mit Sicherheit viele, viele der Menschen damals, dass der christliche Glaube, der Jahwe-Glaube, wenn wir so wollen, zur Zeit des Alten Testaments, er sprüht vor Optimismus. Eigentlich müssten wir Christen explodieren vor Optimismus und vor Freude. Nicht in Bezug auf diese Welt, da ist ein gesunder Pessimismus durchaus angesagt, aber wenn wir die Gesamtschau sehen, dieses Lebens. Wenn wir sehen, worauf die alles hinläuft, sehen wir folgendes Bild. Ich hatte das einmal auf dem Laptop von meinem Kollegen gesehen, meinem Lehrerkollegen, da steht drauf: Spoiler, God wins. Mag ich. Kann man schlecht übersetzen. Spoiler ist ein Eine Vorschau. Vorschau, Gott gewinnt. Ja, Spoiler, God wins. Das ist der Spoiler, das ist das, was wir als Vorschau sagen können, als Programm, als Christen geben können und sagen können, ihr Lieben, nur zur Information, ich kenne die Zukunft schon, Gott gewinnt. Und die Zeit kann noch so rapide bergab gehen und die Gesellschaft kann noch so offensichtlich in die Irre gehen. Ich bin kein gelähmter Pessimist. Das tue ich nicht, denn ich weiß, Spoiler, God wins. Vorschau, Gott gewinnt. Denn, und jetzt kommen wir zu einem wunderbaren Part, bevor wir dazu kommen, ich hatte zwei Bilder übersprungen, die ich euch gerne zeigen wollte, einfach, dass wir einen kleinen Eindruck bekommen, man hat höchstwahrscheinlich den Palast Ahabs in Samaria gefunden. Auf dem Berg, auf einem Berg in Samaria, hier gibt es die Stadt nicht mehr natürlich, die ist längst zerstört, aber hier die Ruinen höchstwahrscheinlich vom Palast Ahabs, etwa 3000 Jahre alt. Hier ein Blick von oben auf das Ganze. Was wir hier oben auf dem Berg sehen, sind schon römische Bauten. Das ist nicht mehr aus der Zeit von Ab. Das kam erst 1000 Jahre später. Aber das ist die Gegend. Es ist eine recht fruchtbare Gegend im Gebirgland vor der Ebene Jezreel. Und direkt hier, wenn wir gleich auch sehen, strategisch sehr, sehr günstig gelegen, Samaria. Denn hier kreuzt sich die Haupthandelsroute von Mesopotamien aus dem Norden nach Syrien. Das heißt, hier war viel Verkehr, hier war viel los. Hier konnte gut Geld gemacht werden. Das nur dazu. Jetzt aber zum zweiten Punkt. Ja, die Tage sind böse. Und ja, wir leben in einer gefallenen Welt. In einem gewissen Sinne sind alle Tage böse. Aber Gottes Verteidigungslinie steht. Gottes Verteidigungslinie steht. 17,1. Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so wahr Jahwe, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Wie gerne hätten wir mehr über diesen Mann gewusst, der hier auf einmal auf der Bühne erscheint, ohne Einführung, ohne Erklärung. Plötzlich ist er da, mitten auf dieser Bühne dieses Schauspiels. Wir wissen nichts über ihn. Wie ist er aufgewachsen? Wer waren seine Eltern? Auf welcher Bibelschule war er? Was sind seine Hobbys? Ledig oder verheiratet? Welchem Gemeindenetzwerk gehört er an? Bundestheologe oder Dispensationalist? Okay, das war jetzt ein Spaß. Wir würden gerne mehr über ihn wissen, aber wir haben es einfach nicht. Es gibt hier kein Curriculum vitae, kein Lebenslauf, wo steht hier Elia, geboren dann und dann, hier aufgewachsen, auf dieser Schule gewesen, die und die Position hat er. Plötzlich steht er da, wie aus dem Nichts. Hat er vorher schon mit Ahab gesprochen oder nicht? Wir wissen es nicht. Hat er irgendeinen Propheten, der ihn in die Jüngerschaft genommen hat, wir wissen es nicht. Plötzlich ist er da. Die Bibel schweigt zu seiner Herkunft und Geschichte. Denn eigentlich, und das ist das Schöne hier, geht's gar nicht um Elia. Elia, er ist nichts anderes wie ein Werkzeug. Wenn wir jemals ein Kunstwerk sehen würden, irgendwo in einem Museum, es könnte was Geschlagenes sein aus einem Stein, es könnte ein Bild sein, würde niemand sagen, wo ist die Meisel? Ich muss die Meisel sehen, die dieses Kunstwerk gemacht hat. Wo ist der Pinsel? Ich will unbedingt den Pinsel sehen. Wir werden über den Künstler sprechen. Und genau so geht es hier nicht um Elia, er ist Werkzeug. Es geht um den Künstler. Es geht um den Gott, der dahinter steht. Und dieser Gott, er hat seine Verteidigungslinie längst gezogen. Gerade noch ist es so und scheint es, als würden alle in Israel Baal anbeten. Als würden alle in Israel Gott den Rücken kehren. Und jetzt erweckt Gott diesen Mann, Elia. Unser Name ist Programm, mein Gott ist Jahwe. Einen besseren Namen hätten seine Eltern sich wirklich nicht aussuchen können für diesen Dienst und für diesen Mann. Mein Gott ist Jahwe. Wie ein Gegenprogramm, wie ein Gegenentwurf zu Etbaal, dem Vater Isabels, steht Elia hier auf und sagt, ihr dient Baal, hier stehe ich und mein Gott ist Jahwe. Wir kennen zwar nicht die Details aus seinem Leben, aber wir kennen seine Botschaft. Und eins wird sofort klar bei Elia, er hat den Mut einer Bärin, die ihre Jungen verteidigt. Dieser Mann hat wirklich Mut. Das kann ihm keiner absprechen. Denn was macht er? Er geht direkt in die Höhle des Löwen. Er stellt sich mehrmals direkt vor Ahab, diesen Teufel in Person, und konfrontiert ihn ganz direkt von Angesicht zu Angesicht mit seiner Sünde. So wahr Gott lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. 4 Beobachtungen zu dieser Aussage Elias. Die erste: damit unterschreibt Elia sein Todesurteil. Er weiß genau, wenn irgendjemand nicht zum Spaßen aufgelegt ist, wenn es um Baal geht, dann ist es Isabel und Ahab. Und dennoch geht er hin, stellt sich vor Ahab und sagt es ihm direkt ins Gesicht. Das würde ihn zweifellos sofort aufs Schafott bringen. Sofort. Das erinnert mich an die Worte von Theo Lehmann, der bekannte Prediger und Pastor aus Ostdeutschland, der zu DDR-Zeiten dort wirkte. Und er sagt in seinem schönen sächsischen Akzent, den ich jetzt nicht nachmache, ich kann nicht gut: Ein Prediger muss jeden Moment sein, aufs Schafott gelegt zu werden. Das sind die echten Prediger. Und da hat er recht. Der Mann hat es bewiesen, Theo Lehmann. Und Elia war genauso einer. Er wusste, eine falsche Bewegung, ein Schritt zu langsam und ich bin auf dem Schafott. Das war's. Zweitens, die zweite Beobachtung: Es ist, seine Worte sind ein Frontalangriff auf Baal selbst. Denn was für ein Gott ist Baal? Der Fruchtbarkeitsgott, der Gott des Sturmes und Regens. Und Elia sagt: Es wird so lange nicht mehr regnen, wie ich es sage. Nicht mal wie Gott es sagt, natürlich, er steht als Botschafter Gottes hier, aber er sagt: Ich bin jetzt die Autorität im Land. Und bis ich es nicht sage, bis mein Gott es nicht schickt, wirst du sehen, dass dein Baal nichts ist als Luft. Er ruft regelrecht Isabel und ihre Konsorten zu einem Kräftemessen, um zu zeigen, wer ist denn der wahre Gott? Dein Baal? Dein Sturm- und Regengott? Oder Jahwe, mein Gott? Und tatsächlich, Kapitel 18, für mich persönlich einer der Höhepunkte des Alten Testaments auf dem Berg Karmel, werden wir uns nächste Woche anschauen, kommt es auch wirklich zu diesem Showdown. Drittens, eine dritte Beobachtung: Elia, er ist geradezu waghalsig, denn er trifft eine ganz präzise Aussage über die Zukunft. Das ist nicht so wie das Horoskop in der Tageszeitung. Dir wird nächste Woche etwas Gutes und Schlechtes passieren. Ach, wirklich, sehr brillant, das ist so eine Prophezeiung für die nächste Woche. Nein, Elia, er ist ganz präzise. Er spricht ganz präzise über Tau und Regen und über einen Zeitpunkt, in dem es nicht regnen wird, etwas völlig Unnatürliches. Auch in Israel, einem heißen Land, hier in der Levante, dennoch regelt es dort im Verlauf von 3,5 Jahren gewiss. Und Elia sagt nein. Damit macht er es überprüfbar, ob seine Aussage richtig ist oder falsch. Und eine vierte Beobachtung: Er beruft sich auf seinen Gott. Seine Autorität, das weiß er, kommt nur von seinem Gott. Kaum hat er es gesprochen, wird Elia geflohen sein. Denn in Vers 2, wie wir gleich sehen werden, bekommt er eine weitere Anweisung Gottes. Ihr Lieben, woher dieser Mut? Woher dieses unfassbare Vertrauen? Elia kennt seinen Gott. Wir wissen nichts aus seiner Kindheit und Jugend, aber Elia kennt seinen Gott. Und er hat einen Auftrag und er weiß, dass es ihm um Kopf und Kragen gehen kann. Er hat vielleicht einige der Propheten gekannt, die ja schon bereits umgebracht wurden von Isabel und Ahab. Aber Elia, er kennt seinen Gott. Nicht nur vom Hörensagen, nicht von anderen, nicht aus Predigten, nicht aus Büchern. Er kennt Gott. Er hat seine Macht erfahren. Und deshalb tritt er vor diesen ganzen Baal-Club, diese versammelte Mannschaft, von Angesicht zu Angesicht und kann so mutig auftreten. Wir werden sehen, es ist nicht Elias Charakter. Es ist nicht seine Gerissenheit, die ihn so mutig macht. Elias scheint ein schwacher Mensch gewesen zu sein, teilweise. Der wirklich ans Ende seiner Kräfte kommt, der nicht mehr will. Der depressiv ist. In Kapitel 19 und 20 werden wir einen tief depressiven Menschen treffen. Aber er kennt seinen Gott. Und noch eine Beobachtung aus diesem ersten Vers heraus. Lasst uns fest uns das merken, uns das nicht vergessen. Aus dieser Geschichte heraus und aus vielen anderen Beispielen aus der Bibel, dass Gottes Rettungsplan jeder Katastrophe vorausgeht. Wisst ihr, wenn böse Zeiten anbrechen, politisch, gesellschaftlich, dann sind Christen oft beschämend überrascht. Denkt an die letzten 3-4 Jahre in der C-Zeit, ja? Auf einmal waren alle überrascht, völlig aus dem Häuschen. Hilfe! Was ist jetzt los? Und es scheint irgendwie, als hätte Gott die Kontrolle verloren. Im Dritten Reich war es genauso. Wenn man Wilhelm Busch hört, wie er über diese Zeit des Dritten Reiches spricht, völlig überrascht, völlig überfahren. Mitten in der Katastrophe und man meint, man muss sich da jetzt irgendwie durchwursteln. Aber wer die Bibel aufmerksam liest, der weiß, jeder Katastrophe geht Gottes Rettungshandeln voraus. Gottes Verteidigungslinie steht felsenfest. Denkt an den Sündenfall. Gott ist nicht überrascht. Gott ist nicht planlos. Oh nein, Hilfe, was ist hier passiert? Jetzt muss ich mir irgendwas Neues überlegen. Die Sünde passiert in Evas und Adams Leben und sofort ist die Verheißung auf den Retter da. Denkt an die Sintflut. Der Sintflut geht der Plan der Rettung durch die Arche voraus. Denkt jetzt hier an den Frevel Ahabs mit diesem ganzen Baalskult, wo die Juden oder die Israeliten verzweifelt sind und sagen, was ist los, Gott? Alle laufen diesem Baalgott, huren ihm hinterher. Aber wir sehen 17 Vers 1, Gottes Verteidigungslinie steht längst. Und für uns Menschen scheint es oft so, als müssten wir jetzt spontan die Wahrheit verteidigen und als würde plötzlich abrupt jemand auftauchen, der endlich den Mut und die Kraft hat, etwas dagegen zu sagen. Aber der weise Christ weiß, wenn das Böse sich in einem Staat, einem Volk, einer Gesellschaft Bahn bricht, hat Gott längst schon seine Kämpfer bestimmt. Hat Gott längst schon seine Männer vorbereitet, sie mit der Botschaft der Rettung durch sein Wort längst schon gestärkt und ihnen die Kraft gegeben, jetzt sein wahres Volk zu leiten. Das ist ein riesiger Trost. Und wenn die nächste politische Krise kommt oder die gesellschaftliche oder die Verfolgung, dann Christ wisse, wenn das Böse aufsteht, ist Gottes Gegenbewegung längst in Vorbereitung. Also vertraue ihm und gehorche seinem Wort. Und dieses Vertrauen und Gehorchen, das ich aus der alten Hymne Trust and Obey, das gibt es auch im Deutschen, viele kennen es auch von früher, da heißt es, glaube ich, Vertrauen und Gehorch. Ich weiß nicht, es gibt eine deutsche Übersetzung. Trust and Obey. Dieses Vertrauen und Gehorche soll Programm auch sein für unseren nächsten Punkt, nämlich der Frage, ist Jahwe wirklich mein Gott? Diese Frage wird sich Elia denn in den nächsten Versen in Kapitel 17 immer wieder gestellt haben müssen. Sein Name sagt zwar, Jahwe ist mein Gott, aber jetzt wird Elia in tiefes, tiefes Leid gestürzt. Aufs Abstellgleis geschoben, völlig weg von der Bühne, in die Einsamkeit. Und ich bin mir sicher, wenn Elia so Mensch war, wie wir Menschen sind, dann wird er sich immer wieder gefragt haben, Jahwe, bist du überhaupt da? Hörst du mich? Hast du nicht gesehen, was ich eigentlich für dich getan habe? Hast du nicht meinen Mut gesehen vor Ahab und jetzt? Denn was passiert? Nachdem Elia aus Ahabs Haus geht, sagt Gott ihm in Vers 2, darauf kam das Wort Jahwes zu Elia, geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. Für den weiteren Verlauf dieses 17. Kapitels, da sehen wir keinen mutigen, hier stehe ich Propheten und so spricht der Herr Propheten, sondern einen Mann, der vor der Rache Ahabs und Isabels flieht und sich verstecken muss, in Höhlen kriechen muss, ins Ausland gehen muss. Dieser Text, die Verse 2 bis 24, er ist in drei Teile gegliedert, die immer gleich aufgebaut sind. Und lass uns diesem gleichen Aufbau, der jeweils in 5 Punkten stattfindet, einmal genau folgen. Alle diese 3 Teile vermitteln eine Botschaft: Elia vertraut Gott und gehorcht Gott. Und das ist seine Rettung. Das Erste, was wir sehen in den Versen 3 bis 7, ist Elia und der Rabenlieferservice am Bach Krit. Ja, anders kann man das gar nicht nennen. Das muss der unglaublichste Lieferservice aller Zeiten gewesen sein. Denn Gott sagt Elia, wir haben es gerade eben gelesen, Vers 2, geh hinüber ins Ostjordanland, das ist der Befehl. In allen diesen 3 Abschnitten kommt zuerst ein Befehl. Geh ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. Dieser Befehl ist mit Sicherheit nicht das, was Elia erhofft hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nachdem er die Arbeit getan hat, den Mut aufgebracht hat, vielleicht Nächte durchgebetet hat und als Mann Gottes jetzt vor Ahab stand, erwartet man vielleicht Ruhe, relaxen, ausruhen. Vielleicht kann er irgendwo unterkommen in einem Haus, wo es ihm gut geht und sich erholen kann für ein paar Wochen. Was sagt Gott? Geh ins Ausland und versteck dich an dem Bach. Allein. Zweitens folgt die Erklärung auf diesen Befehl in Vers 4. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und aus dem Bach kannst du trinken. Nun, es mag einen besseren Service geben, aber immerhin, Gott sorgt für Elia. Und jetzt folgt Elias Gehorsam, Vers 5. Das Dritte, nach dem Befehl, nach der Erklärung Gottes, jetzt der Gehorsam Elias in Vers 5. Elia gehorchte dem Wort Jahwes, ging auf die andere Jordanseite und hielt sich im Tal Krit auf. Ihr Lieben, es ist kein einfaches Leben. Auf Elias ein Kopfgeld ausgesetzt. Und er muss in Höhlen leben, wie ein moderner Hippie irgendwo. Die Kleider sind irgendwann ausgefranst, die Haare werden länger, der Bart wächst, eine Dusche ist nicht vorhanden. Und da sitzt er jetzt, allein, darf sich nicht zeigen, wird verfolgt, wird gesucht, ist ein Ausgestoßener. Aber viertens die Erfüllung, Vers 6, Gott hält Wort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, Wasser bekam er aus dem Bach. Was auch immer diese Raben brachten und vor allem die Frage, wo auch immer sie das her hatten, Elia wird es gut durchgebraten haben, nachdem er es aus den Schnabeln genommen hat und gegessen haben. Der Hunger wird es hineingebracht haben. Gott versorgt ihn. Gott versorgt sein Kind und hält Wort. Aber was merken wir? Wie damals das Volk Israel gibt es immer eine Tagesration. Und so lebt Elia von Tag zu Tag zu Tag zu Tag aus Gottes Hand. Wenn er morgen aufwacht und Hunger hat, dann kann er nur beten und sagen, Herr, bitte schick die Raben. Und sie kommen. Und so lebt er von Tag zu Tag aus Gottes Hand. Und dann aber, fünftens, nachdem Gott einen Befehl gegeben hat, nachdem er ihn erklärt hat, nachdem Elia gehorcht hat, sich Gottes Wort erfüllt hat, folgt immer ein neues Problem. Vers 7. Einige Zeit später vertrocknete der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen gab. Elias, Fluch würde ich nicht sagen, aber sein Regenaussetzgebet betrifft ihn selbst. Selbst er hat irgendwann kein Wasser und der Bach Krit wird schmäler und schmäler und schmäler und schmäler, bis er irgendwann mal ganz versiegt ist. Krit, dieses Tal ist vermutlich dieses Wadi Jabes. Hier fließt es von den Bergen des Ostjordanlandes bis in den Jordan, hier in etwa das Reich Ahabs. Und hier versteckt sich Elia. Und jetzt folgt genau das gleiche 5-Punkte-Programm Gottes noch einmal. Zum zweiten Mal. In den Versen 8 bis 12. Wieder zuerst der Befehl. Vers 8. Da kam das Wort Jahwes zu Elia. Geh nach Zarpath, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Wieder dieser Befehl. Und Elia muss gedacht haben, das muss ein Witz sein. Das ist absolut unmöglich, ich muss mich verhört haben. Wo liegt Sidon? Die Heimat Isabels. Zarpat ist eine Stadt im Heimatland Isabels. Gott sagt Elia, nachdem er, ich weiß nicht, ob Wochen, Monate oder vielleicht sogar ein oder zwei Jahre hier in diesem Wadi am Bach Krit saß, und jetzt Elia, mitten in die Höhle des Löwen. Mitten ins Zentrum des Baalskultes. Hier oben Zarpat, hier Tyros und Sidon, Tyros die Hauptstadt von Phönizien, hier etwa in diesem Gebiet Phönizien, hier im Süden Israel. Gott erklärt auch, warum er dorthin gehen soll. Vers 9b. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe, aber das ist ein, kennt ihr das Stilmittel Oxymoron noch, aus dem, vom Gedichte interpretieren. Ein Oxymoron ist ein, sind zwei Wörter, die sich direkt widersprechen. Also ein vegetarisches Steakhouse wäre ein Oxymoron. Und eine Witwe, die dich versorgt, war zur Zeit Elias ungefähr dieses vegetarische Steakhouse. Also die konnte sich selbst nicht versorgen. Und jetzt soll sie auch noch mich versorgen, Gott. Aber auch hier drittens, Elia gehorcht. Vers 7 bis 17, Vers 10. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Zarpat. Und so schickt Gott Elia mitten ins Zentrum des Bösen, in der Glaubensschule. Und tatsächlich erfüllt sich Gottes Wort, der zweite Teil von Vers 10. Als er ans Stadttor kam, begegnete ihm eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Eine arme Frau, die ein paar Stöcke sammelt, soll jetzt seine Rettung sein. Und jetzt, nachdem sich Gottes Wort erfüllt, das nächste Problem, der nächste Mangel. Elia, er sprach sie an und bat, hol mir doch ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie ging, um es zu holen, rief er ihr nach. Schon ein bisschen mutiger geworden. Bring doch bitte ein bisschen Brot mit. Da sagte sie, so wahr Jahwe dein Gott lebt, wichtig, dein Gott, nicht mein Gott, so wahr Jahwe dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Wenn wir gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Danke Gott. Eine Witwe, die ein paar Stöcke hat, ein paar Gramm Mehl, ein paar Gramm Öl, und die so am Ende ihrer Kräfte ist, dass sie sich gleich mit ihrem Sohn aufs Lager legen und sterben will. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Ich glaube, spätestens hier, ich hätte kehrt gemacht. Gesagt, Gott, was auch immer du für Wege hast, ich glaube, meine sind besser. Schlage ich mich lieber selbst irgendwie durch. Aber Elia gehorcht und vertraut. Elia kennt seinen Gott. Wieder unsere 5 Punkte in Versen 8 bis 12 zum dritten Mal. Ihr merkt, es ist eine Glaubensschule, durch die Elia hier gerade läuft. Wieder Jahwes Wort, Vers 8. Entschuldigung, das stimmt nicht, Vers 8, Vers 13. Da sagt Elia zu ihr, hab keine Angst. Mach nur, was du gesagt hast. Aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen, das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Bevor ihr jetzt Steine auf Elia wirft und sagt, so ein Egoist, bring zuerst mir etwas Brot und dann könnt ihr ja gucken, was mit euch passiert. Elia, in Vers 14, er bringt ja Gottes Wort hier weiter, er testet den Glauben der Frau. Nochmal, hier geht es ums Überleben. Ich glaube, wir alle haben wenig Verständnis davon, was Hunger ist. Wenn wir einmal mit den wirklich älteren Leuten sprechen, die noch den Weltkrieg miterlebt haben, die werden uns erzählen können, was für Geschichten sich abspielen, wenn der Mensch Hunger hat. Das ist furchtbar. Und die Frau glaubt Elias Worten. Sie backt ihm Brot Jetzt ist es nicht mehr der Gehorsam Elias. Jetzt in Vers 15 ist es der Gehorsam dieser Witwe. Vers 15, da ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hatte. Sie backt aus ihrem letzten Mehl und Öl ein Brot für den fremden Mann. Warum? Weil er gesagt hat, dein Krug wird immer weiter Mehl haben. Genau. Glaubst du wohl selbst nicht, oder? Aber sie glaubt. Und es erfüllt sich wieder. Vers 15 und 16. So hatten sie und Elia und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, wie es Jahwe durch Elia versprochen hatte. Glauben und gehorchen. Ich glaube wirklich, ihr Lieben, die gesamte Heilsgeschichte des Alten Testaments angewandt in zwei Worten ist: Glaube und gehorche. Glaube und vertraue Gott und gehorche ihm. Und das, was so leicht klingt, was jedes Kind verstehen kann, ist so, so schwer umzusetzen. Vor allem, weil dieser Weg des Glaubens und Gehorchens ein steiniger Weg ist, denn immer tauchen neue Probleme auf. Auch hier. Jetzt leben sie zusammen. Jetzt versorgt Gott sie. Und jetzt wieder die Katastrophe, Vers 17. Einige Zeit später wurde der Sohn dieser Frau, der Hausherrin, krank. Seine Krankheit verschlimmerte sich immer mehr, sodass er zuletzt nicht mehr atmete. Und jetzt ist die Witwe am Boden, Vers 18. Da sagte sie zu Elia: Was willst du eigentlich bei mir, Mann Gottes? Du bist doch nur hergekommen, um meine Sünde aufzudecken und meinen Sohn sterben zu lassen. Wer kann es ihr vorwerfen? Der einzige Sohn, den sie hat, stirbt. Der Text sagt uns nicht, warum der Sohn sterben muss. Aber das, was Elia jetzt tut, gibt uns einen Hinweis, warum Gott diesen Jungen sterben lässt. Warum Gott diese Katastrophe geschehen lässt. Weil Gott Elia in eine Glaubensschule schicken will. Denn Elia, er ist nicht frustriert. Er reist nicht ab und haut ab aus diesem Haus. Vers 19, gib mir deinen Sohn, sagte er zu ihr. Er nahm das Kind vom Schoß und brachte es in den Raum auf der Dachterrasse. Dort legte er es auf sein Bett. Dann rief er zu Jahwe und sagte: Jahwe, mein Gott, merkt ihr's? Mein Gott, er kennt ihn, er liebt ihn, er fürchtet ihn. Und jetzt ringt er mit Gott. Willst du wirklich diese Frau, bei der ich wohne, ins Unglück stürzen, dass du ihren Sohn getötet hast? Dann streckte er sich dreimal über das Kind hin und rief dabei: Jahwe, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wiederkommen. Jahwe hörte auf Elia und gab dem Kind das Leben zurück. Es wurde wieder lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es ins Haus hinunter. Er gab es seiner Mutter und sagte: Sieh her, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort Jahwes wirklich aus deinem Mund kommt. Wisst ihr, was ich persönlich glaube, warum die Frau das zu Elia gesagt hat? Um den letzten Selbstzweifel aus seinem Herzen zu nehmen. Der Auftrag, der jetzt kommt in Kapitel 18, ist so groß, ist so waghalsig, aus menschlicher Sicht so verrückt, dass Gott Elia in diese dreifache Glaubensschule schickt. Zuerst Raben am Bach Krit, dann die wundersame Vermehrung von Brot und Öl in diesen Körben und dann die Auferweckung eines Toten. An wie viele Ereignisse im Alten Testament könnt ihr euch erinnern, wo Tote auferweckt wurden durch Propheten? Kaum bis gar keine. So offenbart sich Gott in unglaublicher Weise, damit Elia was lernt, wie ein Kind zu vertrauen und zu gehorchen. Und dass sein Name, mein Gott ist Jahwe, wirklich Realität in seinem Leben wird. Und er jetzt, nachdem er durch diese kleinen, immer größeren Schulen ging, also von klein nach groß, bis hin zu dieser Auferweckung des Toten, bereit ist, 450 Baalspriestern, die ihn am liebsten allesamt zerfleischt hätten, sich ihm gegenüberzustellen auf dem Berg Karmel und Feuer vom Himmel herunter zu beten. Was da noch passiert? Ist Jahwe wirklich mein Gott? Nach dieser Zeit im Ausland wird Elia diese Frage mit Ja beantworten. Er ist mein Gott und ich kenne ihn. Und ich kenne seine Kraft. Und ich weiß, wenn ich in Demut glaube und mit Demut gehorchen, dann wird Gott mich als sein Werkzeug gebrauchen. Ich weiß nicht, vor welchen Problem du gerade stehst. Ich hoffe, dass du aus diesem Text lernst und begreifst, dass jede Katastrophe ein Rettungshandeln Gottes hat. Dieses Rettungshandeln beginnt längst bevor diese Katastrophe beginnt. Ich hoffe, dass du glaubst, dass Gottes Verteidigungslinie steht. Gott ist nie überrascht. Gott ist nie unaufmerksam, Gott handelt nie im Affekt, sondern Gottes Plan steht. Und ich hoffe, dass du wie Elia durch diese Glaubensprüfungen, die einen stark machen, darum geht es ja, diese Glaubensprüfungen mit Vertrauen und Gehorsam hindurchgehst. War Elia glücklich? Manchmal ja, manchmal nein. War Elia immer mutig? Manchmal ja und manchmal nein. Aber eins hatte Elia, unerschütterliches Vertrauen. Jahwe ist mein Gott. Und was passiert am Ende seines Lebens? Ich will diesen Spoiler, diese Vorschau schon mal geben. Gott liebt ihn. Er liebt ihn so sehr, dass er ihn nicht den Tod sehen lässt, sondern sagt, du, als einer von zwei Menschen im Alten Testament, du, mein Diener Elia, kommst direkt zu mir. Dich hole ich direkt zu mir. Wer ist neben Jesus auf dem Berg der Verklärung? Elia ist mit dabei. Ein Mann Gottes mit Fehlern, mit Ecken, mit Kanten, wie wir sehen werden, der aber eins tat, er vertraute Gott und er gehorchte Gott. Und lieber Bruder, lieber Schwester, das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Darum geht's letztendlich. Es ist nicht mein Können und mein Mut im Vordergrund. Es ist mein Wissen, das Wissen, mein Gott ist Jahwe, vor dem das Universum liegt wie ein Sandkorn und der alles zu tun vermag, was er will. Und ich demütige mich vor ihm und lasse mich gebrauchen und gehe in seine Werkstatt. Und ihr Lieben, dann werden wir gerade die Prüfungen des Lebens als Zeiten des Reifens, des Wachsens und des Starkwerdens sehen. Denn, lass es uns nicht vergessen, der Christ ist niemals ein Pessimist. Denn auf lange Sicht müssen wir zerbersten vor Hoffnung, vor der Herrlichkeit, die vor uns liegt, in der Ewigkeit bei unserem Gott. Amen.